Wenn er so einen Drang danach ist, täglich mit einer neuen Person Sex zu haben, dass sozusagen einem Wunsch entgegensteht, eine monogame Beziehung zu führen. Das kann sehr schwer zu tragen sein. Und das ist dann auch nicht einfach eine Entscheidung, ich höre jetzt damit auf, sondern es ist so dranghaft, das kommt so aus einem raus, man kann wie nicht anders.
Heute reden wir über alle Tabuthemen und lassen nichts aus beim Teil 2 von unserem Sexgespräch mit Tipps aus dem Intimsten in allen Lebenslagen. Los mal, das ist der Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist René Häfliger und zusammen mit Raffaella Portmann von der Basler Zeitung sind wir im Gleibasel in der Praxis von der Sexologin Amelie Böhm und wir sind vor 2 Wochen stehen geblieben beim Überbegriff Fetisch. Raffaella, ich habe dich dort knallhart unterbrochen, weil wir schlicht und einfach zu viele Themen haben, die wir besprechen wollen. Also, was war die Frage und das Thema, das dich interessiert hat am Schluss?
Ja, genau, René. Du hast mich genau dort unterbrochen, wo ich finally meine Scham überwunden habe. Und jetzt muss ich gerade kalt einsteigen. Und zwar habe ich mich gefragt, was im Fetischbereich und in der sexuellen Vorliebe ist irgendwie normal und das sollte man einfach ausleben oder ausprobieren. Und ab wo wird es vielleicht auch ein bisschen bedenklich aus psychologischer Sicht?
Mhm. Ich würde sagen, die Linie ist dort, wo es illegal wird oder wo man andere Menschen schadet. Ja, da fällt uns bestimmte Sachen ein. Alles davor ist ja, vielleicht ein bisschen nischiger. Ja, es wird immer nischiger. Man findet vielleicht immer weniger Leute, die das mit einem teilen wollen, weil es so speziell ist. Aber grundsätzlich ist mein Begriff, was normal ist, sehr, sehr breit. Wenn man über Fetisch, Vorliebe, Kinks irgendwie so nachdenkt, dass halt die in der Regel einfach sehr enge Muster sind. Ja, sind nicht so sehr breit, so einfach nur eine andere Person da sein und man macht etwas Schönes, das man genießt, sondern es muss das Kostüm sein an dem Ort oder das und das muss passieren, damit Erregung in Schwung kommt oder damit der Orgasmus ausgelöst werden kann. Dann wäre es ein Kink oder ein Fetisch. Dann könnte man, wenn man so drüber nachdenkt, könnte man dann aber auch sagen, ja, so romantische Sex mit, also monogame Sex mit der Person, die verheiratet ist, könnte dann schon fast auch ein Kink oder ein Fetisch sein, bis er dann auch eng gefasst ist. Mhm. Aber das ist ein bisschen eine Definitionssache, oder wie man über die Sache nachdenkt. In der Regel problematisiere ich recht wenige Sachen.
Jetzt haben Sie gesagt, wenn man jemand anderem schadet. Es gibt ja aber auch Menschen, die wollen, dass man ihnen schadet.
Mhm, dann ist es konsensuell. Also vielleicht müssen wir den Konsens noch mit drin. Also genau, dann wird aber nicht geschadet im Sinn gegen der eigene Wille wird einem Gewalt angetan oder die eigene Grenze überschritten, sondern man einigt sich. Also im BDSM-Kontext zum Beispiel finden da sehr viele Absprachen statt. Also die besprechen vorher relativ genau, was passiert, was sind No-Gos, was sind Sachen, die gewünscht sind. Es gibt ein Safe-Word. Also es ist eigentlich ein sehr, sehr sicherer Rahmen, in dem dann Sachen ausgelebt werden. Und sich deswegen auch das Fallen lassen. Vielleicht ja, fällt einfacher, wenn man weiß, man kann jederzeit raus. Die andere Person weiß genau, was Grenzen und Bedürfnisse sind. Und die Grenzen werden gewahrt.
Und woher kommt das? Also wenn ich jetzt würde bemerken, also mein innerster Traum ist es einfach, jemandem weh zu machen. Wie kommt das in mir, der Wunsch?
Also so Vorliebe werden prägt, schon, das fängt schon in der Kindheit an. Also Erlebnis, wo wir haben, wo das dann irgendwie etwas in uns ausgelöst hat, entweder Spannung gelöst haben oder wo dann irgendwie aufregend gewesen sind. Also zu mir kommen nicht wahnsinnig viele Menschen mit Kinks, die damit unzufrieden sind. Zu mir kommen ja nur die Leute, die unzufrieden sind. Ja, das heißt, ich arbeite gar nicht so oft mit Menschen daran, wie können wir das verändern, dass es dir besser geht. Wenn sie kämpft, würde man schauen, dass man einfach alles ein bisschen öffnet, dass man ein bisschen schaut, woher kommt das, dass genau das so gut für dich funktioniert, für deine Erregung, für den Höhepunkt. Wie können wir das an welcher Stelle auch vielleicht ein bisschen erweitern, dass vielleicht noch etwas dazukommen kann, dass es einfach nicht so eng ist. Dass man ein bisschen offener ist für verschiedene Berührungen oder verschiedene Szenarien und man dadurch auch wieder vielleicht auf mehr Menschen trifft, die das mit einem teilen können.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass so ein bisschen die ausgefalleneren Sexpraktiken, die sind auch die eher ein bisschen erfahreneren Menschen befolgen oder ausleben. Dass zum Beispiel durchschnittlich 40-, 50-jährige Leute eher diese Praxis anwenden, wie zum Beispiel 20- bis 30-jährige Leute.
Ich kann mir sowohl vorstellen, dass man sich mit mehr Erfahrung vielleicht mehr Sachen ausprobieren will oder sich sicherer fühlt, das zu tun. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die jungen Leute heute, die gut informiert sind, die viel Zugang zu, also einerseits Pornos, aber auch Plattformen wie Joyclub oder so, ja, wo sie sich können informieren und wissen, ah, das kann man auch noch ausprobieren, das auch noch. Also die experimentierfreudig aus sich raus sind. Ob es eine gesellschaftliche Tendenz gibt, das weiß ich tatsächlich gerade nicht.
Also dann hat es ja nichts damit zu tun, dass so der normale Durchschnittssex einfach immer wie langweiliger wird und darum immer ein bisschen noch mehr muss dazukommen.
Mm-mm. Nein, ich glaube nicht, dass also das Durchschnittssex, was auch immer das dann genau ist, dass das unbedingt immer langweiliger wird. Also für manche Leute ist das so erfüllend, weil sie dabei so viel spüren und auch die Nähe so geniessen und sich sicher und wohl fühlen mit dieser Person, die das dann einfach über längere Zeit auch geniessen
können. Jetzt haben wir im ersten Teil von dieser Podcast-Folge über Sex mit Ihnen über die Lustlosigkeit geredet. Gibt es auch den umgekehrten Fall, dass Leute hierher kommen und sagen, ich müsste eigentlich am meisten das Gegenmittel von Viagra haben, zum Beispiel. Oder auch merken, dass sie Neigungen sich aneignen, die sie irgendwo gar nicht wollen.
Ja, die kommen auch. Die leiden dort oft auch darunter, weil zum Beispiel, wenn er so eine Drang, dann täglich mit einer neuen Person Sex zu haben, das sozusagen dem Wunsch entgegensteht, eine monogame Beziehung zu führen. Ja, das kann sehr schwer zu tragen sein. Und warum das, also das ist dann auch nicht einfach eine Entscheidung, ich höre jetzt damit auf, sondern es ist so dranghaft, das kommt so aus einem raus, man kann wie nicht anders, gefühlt erstmal. Mit diesen Personen schaffe ich daran, zu schauen, was denn hinter dem Drang steckt. Also zu dranghafter Sexualität kann eben so das Don Juanismus Thema sein, also dass man eben ständig irgendjemand erobern muss und dann ist vielleicht Eroberung das Wichtige oder wirklich der Sexualakt, aber auch Exhibitionismus gehört in die Richtung und auch wenn man eine Sexualität hat, die illegal ist und man wie natürlich ein unerfülltes Bedürfnis hat, mit dem man irgendwie umgehen muss. Mit illegalen Praktiken habe ich nichts zu tun, dafür bin ich nicht ausgebildet, ja, dafür würde ich bitte verweisen. Aber bei den anderen Themen ja, schaffen wir daran, was steckt eigentlich dahinter. Oft ist es ein unerfülltes emotionales Bedürfnis oder man kann nicht so gut mit der Spannung umgehen, wo dann entsteht. Vielleicht also wirklich das Gefühl, wenn man sehr, sehr viel raucht und nach einem Langstreckenflug plötzlich dann wie verrückt überall suchen muss, dass man schnell rauchen kann. Also so fast so eine Idee versucht, aber es muss nicht zwingend Sucht sein, weil man ist ja nicht physisch abhängig, also zur Sucht gehört ja noch mehr.
Also das kann man nicht von Sex, kann man nicht so klassisch süchtig sein?
Also es ist schon so, dass natürlich beim Sex Hormone ausgeschüttet werden, die wohl für Wohlbefinden können sorgen können und dass man sich das wünscht und sich vielleicht abhängig dafür fühlt, ob jetzt bewusst oder unbewusst. Aber eine Sucht im klassischen Sinn ist es eben nicht. Also auch Pornosucht ist es also ein bisschen missverstanden. Man sagt jetzt eigentlich mittlerweile Pornografie-Nutzungsstörung, wenn man nicht süchtig nach dem Porno ist, sondern man nutzt es auf eine Art und Weise, die einem nicht dienlich ist. Diskussion.
Im Thema Pornografie, also das ist ja gerade in aller Munde, es gibt Leute, die das gar nicht konsumieren und roten auch andere, das nicht zu konsumieren. Was halten Sie von Pornografie? Was hat das für einen Einfluss auf unsere Sexualität?
Also ich glaube, solange man das einfach für sich nutzt, um die Erregung zu steigern und irgendwie ja, Fantasie anzuregen und gleichzeitig weiß, dass das ein Unterhaltungsprodukt ist, dass das nicht viel mit echtem Sex zu tun hat, dann why not? Ja, also ich rate dazu, Pornografie ethisch zu konsumieren, das heißt dafür zu zahlen, dass man sicherstellen kann, dass der so hergestellt worden ist, dass die Personen richtig bezahlt worden sind und ja, gute Arbeitsbedingungen haben, nicht nur mit DarstellerInnen, sondern auch die zum Beispiel von der Technik. Ja, und wenn man merkt, man kann nicht mehr ohne Und das ist schwierig für den Bezirk, wenn man mit der Bezirksperson nicht mehr Sex wird haben oder der Sex nicht mehr gut funktioniert. Deswegen, ja, dann kann man schon sagen, schau mal, was passiert, wenn du den Porno weglässt. Und oft verändert sich auch wirklich etwas.
Und
was?
Wenn ich den Porno... ganz viel Fragen auf einmal.
Ja, also erstmal ist man ja auf sich selber zurückgeworfen. Ja, plötzlich hat man das nicht mehr, was so gut funktioniert. Mit dem Porno hat man oft etwas ganz oft eingeübt, was so in der Paarsexualität, in der Realität gar nicht so gut funktioniert. Das ist ja zum Beispiel mega viel Druck auf den Penis oder sehr viele visuelle Eindrücke. Also man ist erstmal auf sich selber zurückgeworfen und muss wie Sexualität nochmal ein bisschen neu umprogrammieren, verändern, weiterentwickeln. Das kann natürlich auch ein bisschen unangenehm sein. Aber das ist einfach, also wenn man wirklich nicht gut kann mit Porno umgehen, also wenn das einem im Weg steht, weil man aufhört zu arbeiten oder ja, irgendwie sich wundrubbelt, dann wäre mein Rat schon, das erstmal wegzulassen und wirklich wegzulassen und schauen, was passiert.
Gibt es da auch Hilfsmittel, um es wegzulassen? Also es ist ja nicht immer so einfach wahrscheinlich, das dann von heute auf morgen sein zu lassen. Mhm. Wie geht man da vor, dass man es dann sein lassen kann?
Also es gibt Menschen, die machen das dann einfach, die löschen dann die Apps oder ja, machen es sich ein bisschen schwerer, den Zugang zu haben. Manche lassen sich begleiten und dann spricht man über die Sachen, die dann halt aufkommen, die Ängste oder die Gefühle, die schwer auszuhalten sind. Mhm. Also gerne, also Unterstützung holen ist bei sowas immer gut.
Sie haben eine tolle Ausstrahlung, Frau Böhm.
Dankeschön.
Ist das jetzt ein Kompliment gewesen oder schon sexuelle Belästigung?
Das würde
ich. Also ich habe es auch ernst gemeint.
Ah. Ja, das ist gerade als erstes eine Frage. Nein, also ich finde Kompliment dazu, wer jemand ist, was er gut kann, was er toll macht, das finde ich super Kompliment. Kompliment über den Körper sind so, ja, kann man machen, muss aber eigentlich nicht unbedingt. Kompliment über den sexuellen Körper, also jetzt Brust, Po oder ja so, vielleicht lieber einfach im sexuellen Kontext oder wenn man weiß, dass man sexuell miteinander verbunden ist. Also jetzt jemanden von der einen Seite von der Straße auf die andere zu rufen, ey, geiler Arsch, fühlt sich die Person wahrscheinlich eher belästigt als positiv bestärkt. Ist ein Bereich, wo, glaube ich, viel diskutiert wird und wo es auch viel Unsicherheit gibt. Ich glaube, es ist ein guter Rat, ein Kompliment rauszusuchen, wo man sich die Person als Einzelperson angeschaut hat und irgendwie findet, ich finde deine Frisur heute mega schön. Oder das Outfit gefällt mir. Oder ich finde es mega lässig, wenn wir jetzt da gerade miteinander sitzen und uns so gut können unterhalten. Ja.
Auch das ganze Themengebiet ist eine riesige Grauzone, wo es nicht nur einfacher geworden ist in der Gesellschaft. Verdreht es am Arbeitsplatz weniger Komplimente als in der Party oder einfach im Freundeskreis?
Also warum sind Menschen auf Arbeit? Sie kommen dann an, ihren Job zu machen, Aufgaben zu erfüllen und werden dafür bezahlt. Und ich glaube, wenn man den Komplimentbereich dort absteckt, also das war eine mega gute Präsentation gewesen. Habe ich toll gefunden, wie du das argumentiert hast, toll, wie das mit dem Kunden geklappt hat oder so. Why not? Ja, aber hey, schöne Bluse. Lenkt den Fokus auf etwas, was in dieser Arbeitssituation eigentlich nichts verloren hat.
Aber wenn wir jetzt seit 7 Jahren zusammenarbeiten und dann bin ich im Kaffeeräumchen und sie kommen rein und haben sich in der Ferien eine neue Bluse gekauft und ich schaue sie an und sage, oh wow, schöne Bluse. Mhm. Das geht nicht?
Mal, das geht tatsächlich. Ich glaube, also Sexismus am Arbeitsplatz ist ja auch ein grosses Thema, ja, und Menschen wollen ja nicht belästigen, in der Regel. Und wenn sie nicht belästigen wollen, dann merkt man das. Man merkt Intention dahinter. Wenn es wirklich um die Bluse geht und irgendwie man sich gut kennt und man weiß, da wird nicht irgendwie ja, so ein bisschen schmutzige Witz gemacht, obwohl das irgendwie die Person nicht mag. Ja, klar. Aber wenn sexuelle Belästigung findet ja meistens dann statt, wenn man irgendwie die andere Person ein bisschen verunsichern will. Es geht dort eher um Macht, das Machtgefälle herzustellen, als der Person ein Kompliment machen zu wollen und ihr ein positives Gefühl zu geben. Also, und die Intention ist, würde ich sagen, gut spürbar. Und ich glaube, an die Intention kann man sich auch halten. Also wenn man sagt, ich würde ein schönes Kompliment machen, wenn man auf der sicheren Seite will, sie will, am Arbeitsplatz, macht man ein Kompliment zu der Arbeit von der Person. Wenn man sich sicher fühlt und weiß, das ist so okay, dann klar, kann man auch Klamotten oder die neue Frisur ist auch relativ easy, aber sobald es so um den Körper geht, es ist einfach, dann lernt man das lieber, weil da beginnt so eine Zone, wo Frauen recht häufig, leider immer noch, sexuell belästigt werden und vielleicht auch entsprechend aufpassen, also sich auch irgendwie dann unwohl fühlen. Ja, also die Frage ist, wie sicher will ich fahren, was traue ich mich und was ist meine Intention dahinter?
Also ich habe die Diskussionen auch schon geführt als Frau am Arbeitsplatz und ich muss sagen, ich habe Belästigung noch nie erfahren von einem Mann, der sonst einfach irgendwie willing ist, eben das nicht zu machen, sondern es sind immer ganz, ganz Einzelfälle, wo aber auch alle wissen, der hat es einfach nicht im Griff. Aber trotzdem spüre ich auch raus, dass die Verunsicherung bei Männern schon da ist. Es hat zum Beispiel den Trend gegeben, ich weiß nicht, ob du den kennst, René, oder auch sie, auf Social Media, wo man Frauen gefragt hat, willst du lieber im Wald sein mit einem Bär oder mit einem fremden Mann? Und fast alle sagen ein Bär. Und das ist als Mann, der nie etwas anderes hat wollen als etwas Gutes für Frauen, ja auch nicht nur schön, irgendwie in diese Kategorie gesteckt zu werden. Mhm. Spielt das auch vielleicht im Praxisalltag eine Rolle, dass Männer gehemmt sind, durch dass sie einfach ums Verrecken nicht wollen Täter werden?
Also wenn man nicht Täter wird sein, dann braucht es vielleicht an der einen oder anderen Stelle Neugier und eine Offenheit, etwas noch dazu zu lernen. Weil man kann sich als Mann nicht vorstellen, wie es ist, als Frau durch die Welt zu gehen und umgekehrt ja auch. Und oft ist es halt dort, wo es Machtgefälle ist, also wo eine Gruppe privilegierter ist als eine andere, braucht es für die Person, die sich nicht vorstellen kann, wie das ist, nicht die Privilegien zu haben, braucht es ein bisschen eine Offenheit und eine Neugier, das lernen zu wollen. Das geht ja uns auch, also uns als weiße Menschen, wir können uns nicht vorstellen, wie das ist, mit dunklerer Hautfarbe durch unsere Gesellschaft zu laufen. Das können wir uns so, wir können uns da nicht einfühlen. Da liest man ein Buch, man besucht einen Workshop. Wenn man im Freundeskreis arbeitet, kann man auch fragen, obwohl das natürlich nicht der Auftrag von der Person ist, einem das beizubringen, aber man kann sich schlau machen, wenn man weiß, okay, ich bin grundsätzlich gesellschaftlich, strukturell in einer privilegierteren Position, wenn man nicht Täter werden will. Oder man fragt auch nachher. Also man merkt ja, ob eine Situation kippt. Ja, also wenn man etwas sagt und die andere Person ist so, der geht's, oder dreht sich weg, oft reagieren wir mit dem Körper, haben wir gefragt, tut mir leid, habe ich gerade etwas gesagt, was nicht in Ordnung, also was er vielleicht nicht gut angefühlt hat, oder später. Also wir haben ja miteinander zu tun, wir dürfen ja miteinander reden, es gibt nicht, also die Option haben wir ja.
Aber was halten Sie denn, also das ist mir jetzt wirklich auch ein persönliches Anliegen, was halten Sie denn persönlich von dieser Diskussion oder von dem Trend, dass alles ein bisschen komplizierter wird, oder? Also gehen Sie einig mit mir, dass das Mann heutzutage nicht mehr weiss, soll ich jetzt einer Türen aufheben oder die Türen aufmachen oder nicht, oder? Womöglich findet sie es total cool und seht ihr als Gentleman, oder womöglich fasst ich irgendeine dumme Bemerkung unter dem Motto, ja, ich bin selber gross. Musst du ja gar nicht die Autotüren aufmachen?
Ja.
Was soll ich jetzt machen?
Also ich finde, ich kann das auch nachvollziehen, es ist nicht so einfach. Es gibt nicht mehr ein Regelwerk von, keine Ahnung, 10 Seiten, wo einem sagt, wie man ein guter Mann kann sein. Und dann befolgt man das und das funktioniert. Das ist verunsichernd, vor allem, weil ja auch nicht so viel darüber gesprochen wird, wie kann man denn als Mann alles noch so gut sein? Das ist auch oft Thema bei mir in der Beratung, so Masi. Wie mache ich das gut? Wie bin ich ein richtiger Mann? Bin ich überhaupt einer oder bin ich denn nur, wenn ich so und so performe im Bett? Ich glaube, wenn man anerkennt, dass es wie keine feste Regel gibt, also es ist nicht für jede Frau toll, Türe aufzumachen. Es ist nicht für jede Frau das und das toll. So wie das ja unter Männern auch Unterschied gibt. Nicht jeder Mann findet das Gleiche toll. Und das ist ja auch schön, dass wir alle so unterschiedlich sind und das dürfen wir ja auch anerkennen. Und dann dürfen wir neugierig sein und man darf ja auch fragen, darf ich die Tür aufmachen? Und die Frau, die das mag, sagt, ach ja, das macht die Geste fast noch größer. Ja, mhm. Also, ach, der hat das gefragt und ich sage ja und man bekommt das großes Ja. Und die Person, die findet, oh, mir ist das jetzt noch wichtig, dass ich das selber kann machen, mhm. aus welchen Gründen auch immer, sagt dann, ah nein, mache ich lieber selber. Aber ja, es ist nicht ganz so einfach, obwohl ich auch glaube, dass es vorher nicht so einfach war. Frauen sind vorher belästigt worden und haben das nicht gern gehabt. Oder es hat ihnen nicht gut getan. Es war einfach gesellschaftlich akzeptierter gewesen. Und ich glaube auch, dass es damals schon Personen gegeben hat, die eine bestimmte Geste lieber haben als die anderen. Hm. Ich glaube, man hat nur mehr irgendwie angenommen, dass es, oder gesellschaftlich darauf einigt, dass es ganz einfach ist, dass jeder Mann gerne arbeitet, dass jede Frau gerne daheim ist und kocht. Dass, ja, also gibt es ja für beide Geschlechter so ein Paket an Ideen, was jetzt für ein toll müsste sein, wenn man ein Mann oder eine Frau ist. Und das stimmt ja für beide nicht, in der Regel.
Jetzt kommen die Glocken, die uns langsam abläuten. Ja. Da müssen wir schon wieder zum Schluss kommen. Noch ganz kurz. Was faktisch ist, dass es immer noch so ist, dass wenn ich zur Nacht bei strömendem Regen eine Autopanne habe, ich höhere Chancen habe als junge Frau, dass jemand anhält und mir hilft als alter Mann.
Also ich hoffe, dass jeder Mensch, der mit seinem Auto im Regen stecken bleibt, Hilfe bekommt. Okay. Ganz egal, wer er ist.
Schöne Antwort.
Also das hoffe ich wirklich. Das wäre ist wirklich schade oder traurig, irgendwie das zu erfahren, dass dann einer keine Hilfe bekommt.
Okay, schöne Antwort und auch ein schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Amelie Böhm und Raffaella Portmann von der Basler Zeitung. Das war «Los einmal», der Podcast von der Basler Zeitung. Jeden zweiten Sonntag immer neu auf batz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, sind wir dabei gewesen. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu «Los einmal» via E-Mail an podcast@batz.ch. Wir freuen uns auf übernächste Woche. Bis dann allerseits viel Freude und eine gute Zeit.